Ein Geschäftsmann ist zum Pfarrer gekommen und hat gesagt: Sie, Herr Pfarrer, was denken Sie, wenn ich 25'000 Franken an der Kirche spende, meinen Sie, komme ich dann in den Himmel? Der Pfarrer hat ein bisschen überlegt, das Gesicht verzogen und hat gesagt, also ich würde es einfach mal versuchen. Stell dir eine Kirche vor, wo Grosszügigkeit zum Lebensstil wird, zu einer Kultur heranwächst, wo niemand mehr muss Mangel haben. Das ist nicht irgendwie eine Utopie, irgendein netter Gedanke, wo du sagst, ja, das haben wir dann mal im Himmel. Nein, ich glaube, das ist der Gedanke Gottes über unsere Kirche. Es ist der Gedanke Gottes über die Gemeinde, über sein Leib in unserer Stadt, in der Region. Es ist sein Gedanke über die Kirche, über seine Gemeinde in der Schweiz und weltweit. Wo die Gemeinde gegründet worden ist, in der Apostelgeschichte, wenn wir das nachlesen, Kapitel 2 bis Kapitel 4, dort lesen wir einen Satz, wo es heisst, es war auch keiner, also keine einzige Nase. Und das sind ein paar tausend Leute gewesen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Weil sie die Ressourcen, die sie hatten, an Wohnraum, an Zeit, an Geld, an Ideen, an Kreativität, an Know-how geteilt haben. So, dass keinen Mangel hat. Und zwar nicht, um den Himmel zu verdienen, so wie dem Witz da, den ich angetönt habe am Anfang von dem Geschäftsmann, der das versuchte, so in den Himmel zu kommen, sondern aus einer Liebe zu Jesus. Aus einer Liebe zu den Mitmenschen. Darum haben die ersten Christen geteilt, was sie hatten. Es entscheidet sich letztlich an der Liebe zu Jesus. Die Frage der Grosszügigkeit ist nicht eine Frage von deinem dicken Portemonnaie, sondern es ist eine Frage von deinem Herzen und letztlich von deiner Entscheidung und von dieser Liebe zu Jesus. Es ist eine Beziehungssache. Eine Beziehungssache von Jesus zu mir und von mir zu meinem Mitmensch. Es ist nicht ein Gesetz, grosszügig zu sein oder irgendeine Regel, die wir befolgen müssen. Aber es gibt in der Bibel sicher ganz so Grundprinzipien. Und zwei, drei möchten wir heute Morgen anschauen. Eine Passage aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, 6 folgende, wo der Paulus schreibt: Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird viel ernten. Das ist so das Grundprinzip. Wer viel sät, der wird viel ernten. Der Hintergrund von dem Schreiben von Paulus ist an Christen in Korinth und er ermutigt sie, grosszügig zu spenden, Geld freizusetzen. Natürlich kann man den Vers auf alle möglichen Sachen ausweiten. Es geht um ein Grundprinzip. Aber der Hintergrund ist eine Geldsammlung für Christen in Jerusalem. Und er sagt eigentlich, geben, also Finanzen geben, ist wie säen. Ich lasse los, ich wirf es wie weg. Es verschwindet, ich muss es loslassen, es verschwindet, es wird unsichtbar. Ich sehe nicht, wo es hergeht. Ich weiß nicht, was passiert. Es ist wie mit dem Samen, wo der Sämann ausstreut, er verschwindet auf dem Ackerboden. Er kann das einzelne Körnchen gar nicht mehr zählen oder erkennen. Es verschwindet in der Erde. Auf Hoffnung natürlich, dass es dann aufgeht und Frucht trägt. Und genau so ist es mit dem Geben vom Geld auch. Ich gebe es los. Es wird wie unsichtbar. Es verschwindet vor meinen Augen. Und darum gibt es so clevere Leute, die sagen, ja Moment, da müssen wir ein bisschen sparsam sein. Ich gebe doch nicht einfach Geld weg, das nachher verschwindet. Ich tue lieber sparsam. Oder? Sparsam säen. Und auf das aber sagt Paulus, wer sparsam, und das ist jetzt ein negativer Begriff in diesem Kontext, wer sparsam sät, der wird sparsam ernten. der wird kläglich ernten. Das ist eine andere Übersetzung. Kläglich heisst eigentlich so, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr zum Ernten. Da ist eigentlich gar nichts gewachsen. Ist recht frustrierend. Wer so wirtschaftet, der wirtschaftet sich zu Grund. Denn man muss säen, man muss etwas in den Boden fallen lassen, es muss sterben und dann wächst etwas Neues auf. Und zwar 30, 60 oder 90-fach. Und darum ist Säen eben etwas, wo mit, ja, nicht gerade so eine verlockende Zeit ist, vielleicht. Das ist nicht Happy Hour. Das ist dann beim Ernten. Sondern beim Säen, da geht es um eigentlich einen Vertrauensakt, der vorausgeht. Ich lasse los. Kontrolle über mein Geld. Oder über diese Fähigkeiten, die ich zur Verfügung stelle. Oder über die Zeit, die ich gebe. Ich lasse los. Meine Kontrolle. Ich lasse meine Sicherheit los. Ich meine, Geld gibt eine gewisse Sicherheit uns. Ich lasse das los, die Sicherheit. Ich lasse Selbstbestimmung los. Ja? Wer Geld hat, kann sich selber verwirklichen. So ist es doch. Dann kann ich mir leisten, was ich immer schon will. Ich lasse das los. Kontrolle, Selbstbestimmung und Sicherheit. Und mach mich abhängig. Abhängig. Natürlich sagen wir abhängig von Gott. Aber Gott wirkt immer im Beziehungsnetz mit Menschen. Es ist auch ein Abhängigwerden von Mitmenschen. Wer sät, macht sich abhängig von Gott, aber auch von seinen Mitmenschen. Und wer viel sät, der macht sich auch mehr abhängig von Gott und von seinen Mitmenschen. Darum ist Säen mit Aufwand, mit Entbehrung, mit Verzicht, mit Opfer verbunden. Ich weiss es selber aus der Landwirtschaft. Mein Vater hatte ein Lohnunternehmen gehabt. Und im Frühling sind wir stundenlang oder tagelang, manchmal auch eine Nacht durchgefahren und haben gesagt für die Bauern, die uns den Auftrag gegeben haben. Wir hatten ein riesiges Samenlager. Das war ein riesiges Kapital. Das haben wir alles versäht, in Acker rausgebracht. Mit der Hoffnung, dass es mal eine Ernte gibt. Dass es Frucht trägt. Und so heisst es eben dann auch im Psalm, die mit Tränen säen. Und dann? Die mit Tränen säen. Weil es mit Entbehrung zu tun hat. Mit Loslassen zu tun hat. Es hat mit deinem Herzen zu tun. Das ist ein Kampf in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Soll ich das wirklich investieren? Es hat mit Tränen zu tun. Und die, die mit Tränen säen, die werden mit Freude ernten. Aber es bedeutet Opfer säen. Wenn ich nur schon denke an Kindererziehung, das ist ein Opfer. Also es gibt auch andere Seiten natürlich. Aber manchmal denke ich, oh, muss das denn so streng sein als Vater mit 3 Kindern? Kann das nicht ein bisschen einfacher gehen? Das ist ein Investment für die Zukunft. Aber es heisst, als Vater, als Mutter, viel, viel Arbeit. Aber es ist ja schöne Arbeit, es kommt einmal zurück. So hoffen wir doch. Und es gibt einen Unterschied zwischen so Spenden und Opfer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist ein Hündchen und ein Säule unterwegs am Sonntag, Mittag. Sie gehen spazieren miteinander und sie kommen einem Gasthof vorbei und dort draußen ist die Menükarte angeschlagen und das Hündchen stupft so Säule und sagt: Hey, schau mal, das ist mein Lieblingsmenü, Spiegelei mit Speck. Säule schaut: Ah ja, du, weißt du was? Für dich ist das eine Spende. Für mich ist das ein Opfer. Eier legen ist eine Spende. Aber den Speck hergeben, das ist ein Opfer. Da geht das Lebendige. Und so glaube ich auch, dass wir Christen privat für unser Leben gut durchkommen. Auch als Gemeinde. Wir können so lala leben. Wir können das so durch als Gemeinde. Mit Spenden. Ich nehme es mir einfach spendet. So was in unserem Rahmen möglich ist. Was noch übrig bleibt, das gebe ich dann noch. Das wird aber nie einen Unterschied ausmachen in unserer Gesellschaft. Wenn du, sei es als Einzelperson oder mir als Kirche, einen Unterschied machen, dann geht das nicht über Spenden. Über das, wo ich noch ein bisschen Überschuss habe, dass ich das noch investiere. Es geht über Opfer. Es geht nur über Opfer. Dort, wo ich bereit bin, etwas zu opfern, was mich herausfordert, nach einem Gott zu vertrauen, weil mir etwas fehlt. Solange ich selber im Griff habe, das machen andere auch. Das wird keinen Unterschied machen in deinem Leben. Zu Menschen, die Gott nicht haben. Erst dort, was uns etwas kostet, dort werden wir auch ernährt erleben, wo überdurchschnittlich ist. Es gibt Sachen, die werden wir nie erleben, wenn wir nicht bereit sind, zuerst Opfer zu bringen. Es gibt Sachen, die wirst du nie erleben, wenn du nicht bereit bist, zuerst Opfer zu bringen. Und das setzt Vertrauen voraus. Für die unter euch, die Vegetarier sind, also geistlich gesprochen Vegetarier sind, die sagen, mir lange den Spiegel, nein, den Speck brauche ich nicht. Für die sagt Paulus, wer wenig sät, wird wenig ernten. Aber wer viel sät, wird viel ernten. Bist du bereit, deinen Speck zu geben? Bist du bereit, das zu geben, was dir etwas kostet? Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen, wo du so daran gewöhnt bist? Bist du bereit, wenn Jesus dich ruft? Es geht nicht darum, um ein schlechtes Gewissen, das irgendwie stopft. Es geht nicht darum, was andere Leute sagen, sondern es geht darum, was Jesus dir sagt. Wenn Jesus dich ruft, für irgendetwas, das dich herausfordern tut, bist du denn bereit? Und sagst, jawohl, ich bin bereit, heute Morgen meine Komfortzone zu verlassen, auf einen Menschen zuzugehen, eine Situation anzunehmen, um mir zu vergeben, was auch immer dran ist. Der Paulus sagt an einer anderen Stelle, weil Gottes Barmherzigkeit wir erlebt haben, wir erfahren haben, darum sollen wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Und er sagt dann im Römer 12, Vers 1, seid ein lebendiges Opfer. Da. Wir müssen nicht sterben wie Säule für den Speck. Jesus ist schon gestorben. Aber seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Da haben wir es wieder, die Beziehung. Es geht immer um die Liebe. Nicht aus einem Gesetz raus, nicht aus einem Druck raus, nicht weil das andere machen, sondern weil ich seine Liebe erfahren habe, die mein Leben komplett verändert hat und auf einen anderen Grund gestellt hat und mir einen Sinn gegeben hat in mein Leben hinein. Darum gebe ich mein Leben als ein lebendiges Opfer dar. Gott will deinen Speck. Und es ist so, wenn wir ja loslassen und investieren und über unsere, sagen wir, Mass oder das Normale ausgeben, dann lässt uns Gott nicht alleine. Wir sind ja seine Kinder. Gott ist ein guter Vater. Der Hudson Taylor hat immer gesagt, Gottes Bank trägt die besten Zinsen. Er tut für seine Kinder gut schauen. Er lässt sie nicht verlumpen. Er sorgt für sie. Und so geht es nachher auch weiter im Vers 8, wo der Paulus schreibt, er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Eine Familie aus unserer Kirche hat es so erlebt, dass sie in finanzielle Engpässe gekommen sind. Und sie haben einfach so Mitte Monat einmal immer müssen jeden Franken umdrehen. Die Zeiterpartie war, ob es noch lange bis Ende Monat. Und es ist so weit gegangen, dass sie Zinsen nicht mehr haben können zahlen, dass es darum gegangen ist, sogar ihr Haus, dass sie ihr Haus verkaufen müssen. Und dann haben sie eine Grundsatzentscheidung getroffen. Bis dorthin haben sie immer gesagt, wenn etwas übrig bleibt, dann geben wir das noch weiter. Dann haben sie gesagt, jetzt setzen wir im Vertrauen auf Jesus und tun unsere Zehnte in die Gemeinde geben, im Vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und es hat eine Wende gegeben in ihrem finanziellen Leben. Natürlich ist nicht eine Bulle vom Himmel gefallen und Pommes frites, ich weiß nicht, durch die Fenster reingeflogen oder so. Sondern sie haben gute Arbeitsstellen bekommen, sie haben schon Zustöpfe bekommen, finanziell, wo sie nicht gedacht hätten, dass das sie überkommen. Und heute, und jetzt sind die Jahre vorbeigegangen, heute sagen sie, wir haben so viel, dass wir darüber aus noch weiter geben und spenden. Wir können sogar auch sparen. Es ist möglich. Aber es hat den Grundsatzentscheid gebraucht in ihrem Leben. Wir vertrauen Gott und wir geben zuerst, einfach als Zeichen, dass alles ja Gott gehört. Wir geben das jetzt einfach als Zeichen zurück an Gott. Und Gott hat sie gesegnet reichlich. Jesus sagt, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Unglaublich. Das passt fast nicht in unser Spatzhirn hinein. Wir müssen das immer wieder erfahren, aber vor der Erfahrung kommt das Risiko, das ich eingehen muss, dass ich loslasse und investiere. Es geht um eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wer grosszügig gibt, wer grosszügig vergibt, wer grosszügig verschenkt, der wird nicht ärmer und ärmer. Schluss ist er eine arme Killemaus. Sondern der wird reicher und reicher. Mit dem sage ich nicht, dass das Bankkonto immer mehr Geld drauf hat. Aber er wird reicher auf allen Seiten. Sag jetzt mal. Gott versorgt. Manchmal anders, als wir es uns wünschen, aber er versorgt und er gibt das, was wir brauchen. Eigentlich habe ich schon alles gesagt. Wir können da einen Punkt machen. Es gibt auch noch einen Nachsatz, der noch wichtig ist. Paulus fährt dann fort und sagt, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und das ist ein zweites Grundprinzip. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich habe euch noch nie erlebt, wo wir eine Spende erhoben haben, dass ihr gejuchzt habt. Vielleicht können wir das mal das nächste Mal machen. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ja, es hat auch noch Spendenboxen dort an der Wand, es hat auch Einzahlungsscheine, die ihr mitnehmen dürft. Juhui, jawohl, wir geben gern. So hat es Gott gern. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wenn man über die Zehnte redet, das ist so ein Thema für sich. Ich rede eigentlich nicht so gerne über den Zehnte, an sich, weil da gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Interpretationen. Ich sage, jawohl, das ist ein guter Ansatz. 10% einfach von all deinen Einkünften in Gemeinde zu geben, dort, wo du geistlich daheim bist. Dort, wo du auch von der Infrastruktur profitierst. Dort, wo du auch deine Freunde hast. Dort, wo du auch mitschaffst und mitwirkst. Und nachher gibt es Geld darüber aus, wo du kannst spenden kannst an Projekten, an Personen außerhalb der Kirche. Aber das, der Zehnte an und für sich, 10%, da gibt es so verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, das ist eine gute Idee, die anderen sagen, das ist ein Gesetz. Wieder andere sagen, ja, also wenn man das biblisch betrachtet, dann sind sowieso 34%, die man abgeben muss, oder? Und dann kommen noch die anderen und sagen, und diskutieren darüber, soll man jetzt 10% vom Brutto- oder vom Nettolohn geben? Ja, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt, oder? Es ist ja gut, wenn man sich darüber unterhaltet. Ich sage einfach, ist die Frage, ob du den Brutto sagen oder ob du den Netto sagen willst. Du kannst entscheiden. Gott lässt uns das frei. Es geht ihm nie Aber wirklich nie um ein paar Prozent. Um 10, 20 oder 34%. Gott ist kein Erbsenzähler, sondern ein Herzenserkenner. Er möchte dein ganze Leben haben. Deine ganze Aufmerksamkeit. Und er möchte, dass wir das eben fröhlich geben. Nicht zähneknirschend, das letzte Geld noch aus dem Hosensack rausnehmen und noch spendet. Sondern fröhlich, mit offenen Händen. Jawohl, das soll weg. Und es soll zum Guten dienen. Fröhlich. Es ist nicht immer einfach, fröhlich zu geben. Aber ich glaube, unser Kassier und auch wir möchten von der Gemeindeleitung, wir möchten nur Geld von fröhlichen Gebern. Die anderen können ihr das Geld behalten. Aber dass das fröhliche Geben, das ist umstritten, das ist umkämpft. Ich weiss es selber in mir. Alles, was so per Dauerauftrag weggeht, das merke ich gar nicht. Aber das, was durch meine Hände, und mein Portemonnaie durchgeht und Gott dann sagt, da wäre es gut, um etwas zu investieren, da wäre etwas gut, um jemandem zu helfen, dann bin ich dann ein Geizhals. Dann halte ich mich dann zurück. Und ich dann sofort kommen mir Gedanken, das lange dir dann nicht für meine Familie, es lange nicht für meine Kinder. Und so weiter. Kennt ihr vielleicht auch so Gedanken? Das sind die Angriffe, die vor dem Gehen kommen. Und die haben ihre Wurzeln im Geiz, in der Habsucht. Und nachdem dass man gegeben hat, sich überwunden hat, denke ich, hoffentlich werde ich jetzt fröhlich, oder? Weil ich jetzt gebe, dass ich jetzt da gebe. Und dann kommt Trauer. Dann kommt eine Zahnarztrechnung, eine Türe. Dann denke ich, oh nein, jetzt habe ich das Geld gegeben, jetzt könnte ich das Geld genau brauchen für meine Zahnarztrechnung. Das ist dann die Trauer danach. Dass ich das bereue, hätte ich doch nicht gespendet. Von dem erzählt ja der Mose und warnt Israeliten im 5. Buch Mose, Vers Kapitel 15, und warnt, tun euer Herz nicht verschliessen, wenn ihr gegeben habt. Trauert nicht dem Geld nach, sondern sind fröhliche Geber. Im Gehen, was es auch mal war, drücken wir aus, dass unser Leben Gott gehört. Alles habe ich ihm zu verdanken. Und indem, dass wir das machen, wächst unser Vertrauen, wächst unsere Beziehung zu Jesus. Das ist das dritte Grundprinzip, das Paulus da anspricht, Vers 11 bis 13. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Und jetzt kommt auch das Prinzip, das Paulus da anspricht. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Der Glaube bewährt sich nicht in Wort, sondern im Tun. In dem, dass ich viel sehe, kommt mein Glaube zum Ausdruck. In dem, dass ich viel loslasse, kommt mein Glaube zur Bewährung. Er wird stark durch das. Also geh, stärkt dein Vertrauen in Gott, in Jesus. Und geh ist eine Voraussetzung, damit ich geistlich wachsen kann. Es gibt Menschen, die werden immer auf ihrem geistlichen Niveau bleiben, weil sie nicht geben. Weil das Geben kommt immer zuerst. Und erst nachher kommt das Wachstum. Die stehen sich selber im Weg. Zuerst kommt das Geben und dann kommt die geistliche Reife in dein Leben hinein. Unser Glaube wird dadurch bewährt. Unser Glaube zeigt sich im Geben. Geben stärkt dein Vertrauen. Unser Glaube wächst, reift, nimmt der Stärke zu, wenn wir geben, weil dann schaffen wir Gott Raum, dass er uns versorgen kann, dass er uns das geben kann, was wir brauchen. Solange du dich bestimmen lässt vom materiellen Besitz, solange das Geld dich regiert, deine Entscheidung beeinflusst, bist du nicht unter Kontrolle vom Heiligen Geist. Und die beste Medizin ist, weggeben. Gib das weg, wo du so dran hängst. Gib es grosszügig weg. Nichts spült Gier und Habsucht so gut aus unserem Herzen raus, als wenn wir grosszügig leben. Natürlich, ich sage immer, wir müssen unser Budget im Griff haben. Wenn junge Ehepaare zu uns kommen für Ehevorbereitung, dann gibt es auch den Budgetplan, den wir miteinander anschauen. Wer nicht weiss, was reinkommt, der hat auch Schwierigkeiten zum Investieren. Man muss wissen, was reinkommt. Nur so können wir gute Verwalter sein. Im Sinn von dem, dass ich weiss, dass alles, was reinkommt, alles, was ich bekomme, von Gott kommt und alles ihm gehört. Und dass ich das zurückgeben darf an ihn. Wenn es um das Thema geht, um die Geschichte vom Geben, vom grosszügig Leben, grosszügig vergeben, grosszügig verschenken, dann ist das immer eine Beziehungsfrage. Eine Beziehungsfrage zwischen dir und Jesus. Wir haben das so erlebt in der Skiferie, dass wir mit der Familie ein bisschen in Kontakt gekommen sind über die letzten Jahre. Und in dieser Ferie sind wir öfters zusammen gewesen und Sachen miteinander gemacht. Und da hat es eine Familienmutter. Und die hat Geburtstag gehabt. Und Cornelia hat ihr ein Geschenk noch gegeben. Einfach so auch als Ausdruck von Freundschaft, von Liebe und irgendwie auch mit dem Anliegen, dass sie Gottes Liebe durch das darf erfahren. Und dann sind wir im Volk gestanden und dann hat sie mir so eine Bündnernuss dort gezeigt. So eine kleine, oder? Der Preis, oder? 15 Stutz. Und ich habe so eine kleine, kannst du jetzt nicht geben. Ich meine, das sind fünf Personen. Das ist ein Witz. Das geschieht ja nichts, oder? Und dann hat sie die gross gedreht. Die ist irgendwie um die 20 Franken oder drüber gewesen. Also wir können ja nicht allen, die wir kennen und die wir irgendwie gerne haben, zum Geburtstag im Wert von 20, 30 Franken Geschenke verteilen. Das geht einfach nicht, oder? Und wir beten da mal auch für so Sachen. Und meine Frau hat auch gebetet. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen im Volk. Es war eine kleine Volk, aber es ist dann irgendwie verschwunden. Die Hei sagt sie mir dann, schau, ich habe etwas gefunden. Das ist es. So eine Fraisonette, so ein Perlwein. Und hat sie dann die Flasche schön verziert und das Kärtchen geschrieben und die ihr geschenkt. Und die Reaktion, als sie dann zu uns gekommen sind auf Besuch, ist hervorragend gewesen. Ich war total happy gewesen, sie gesagt hat, das ist genau mein Lieblingswein. Juhui! Und so, glaube ich, tut Gott uns ernst nehmen. In unseren kleinsten Details in unserem Leben. Wenn wir möchten grosszügig sein, ja, dann frage Jesus, was kann ich jetzt tun? Was kann ich schenken? Aufgrund von der Zeit, aufgrund von meinem Know-how, aufgrund von meinem Geld. Und der Heilige Geist kann dir eine gute Idee geben. Die Idee, die einfach die beste ist, die du gar nicht kannst wissen. Und so, glaube ich, ist Grosszügigkeit etwas, wo ganz, ganz, ganz eng verbunden ist. Ganz eng in deinem Herzen mit Jesus. Je näher wir mit Jesus sind, je sicherer ich mich in dieser Identität mit Jesus fühle, desto mehr bin ich ein Kind Gottes und ein Königskind und kann geben. Hingegen, wenn die Beziehung weit auseinander ist, dann lebe ich im Mangel. Dann bin ich mehr ein Räuber und kein Königskind. Aber wenn ich bei Jesus bin, dann weiss ich, er ist so nah. Er wird mir alles geben, was ich brauche. Ich bin sein Kind. Und dann kann ich auch geben, grosszügig und fröhlich. Wenn wir jetzt nochmal zum Anfang gehen, wer viel sät, wird viel ernten. Was möchtest du? Möchtest du ein sparsamer Säher sein? Sähfrau, Sähmann, wo sparsam, kläglich sät. Oder möchtest du zu diesen Menschen gehören, wo überdurchschnittlich, viel, segensreich, grosszügig säen tun? Wo ruft Gott dich heute? Was möchte Gott von dir? Nehmen wir unsere Zeit einfach mit Gott, wo du die Frage kannst bewegen, was ist dran in deinem Leben? Geht es um Zeit? Geht es um Geld? Geht es um Fähigkeiten, die brach liegen in deinem Leben? Geht es um Vergebung? einem Menschen gegenüber, geht es um grosszügig zu sein. Geht es um ein Commitment, um eine Verpflichtung, um ein Versprechen, das Gott wünscht heute Morgen von dir. Wo du einen Vertrauensschritt machst, wo du die Konsequenzen noch nicht abschätzen kannst. Um was geht es? Wo ruft dich Gott? Wer viel sät, wird viel ernten.